Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Im Studio mit Philipp May. Schönen guten Abend. Seit heute hat Deutschland wieder den Ratsvorsitz in der EU inne und übrigens auch zeitgleich den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Reiner Zufall allerdings, dass das zeitlich zusammenfällt. Die Erwartungen sind jedenfalls hoch. Und die Kanzlerin dämpft. Mehr dazu gleich. Außerdem der Ärger über die USA, nachdem die Trump-Regierung offenbar die gesamte Produktion des Corona-Medikaments Remdesivir eingekauft hat. Dazu auch ein Interview mit dem Medizinethiker Heiner Fangerau von der Uni Düsseldorf. Und später schauen wir noch auf die Ergebnisse des Referendums zur Verfassungsreform in Russland. Aber wir starten in Berlin. Der Klimawandel, der Brexit, die Flüchtlingsfrage, jedes für sich genommen, ist schon ein Riesenthema. Und jetzt kommt noch die Bewältigung der Corona-Pandemie dazu. Mehr noch, sie steht über allem als Aufgabe für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Von heute an bis zum Ende des Jahres steht die Bundesrepublik den 27 EU-Staaten vor. Deshalb stand die Kanzlerin heute dem Bundestag Rede und Antwort, musste dann aber auch viele innenpolitische Fragen beantworten. Zugehört hat Angela Ulrich.
Angela Merkel steht aufrecht an ihrem Platz. Sie kennt die Prozedur. Die Fragen sind hart, teils wie Pfeile auf sie abgefeuert. Gleich zu Beginn vom AfD-Abgeordneten Gottfried Curio. Der wirft der Kanzlerin vor, in der Affäre um die umstrittene Taz-Kolumne Polizistenbeleidigung hingenommen, gar den Innenminister von einer Strafanzeige abgebracht zu haben.
Ist es, weil Sie nach dem Prinzip regieren, Hauptsache die Linkspresse steht zu uns, weil Sie das seit Jahren brauchen für Ihre Linksverschiebung der Union?
Merkel blickt Curio an. Sie hält die Hände verschränkt. Aber als es von gegenüber schallt, muss sie lächeln.
Taz ist keine Linkspresse.
Linksextremistisch, ja, danke.
Ich weiß nicht, Herr Präsident, ob die Herrschaften sich erstmal untereinander austauschen wollen.
Jetzt kontert die Kanzlerin.
Ich unterstütze den Innenminister, dass er den Artikel, wir haben Pressefreiheit, das wissen Sie sicherlich, zum Anlass genommen hat, um ein Gespräch mit dem Presserat und mit der Taz zu führen. Ich halte das für genau den richtigen Weg.
Merkel ist gekommen, um zum Start in die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nochmal Rede und Antwort zu stehen.
Ich darf im Namen der ganzen Bundesregierung sagen, dass wir entschlossen sind, alles dafür zu tun, dass wir als Europäerinnen und Europäer gemeinsam vorankommen.
Doch das scheint fast abgehakt bei den Parlamentariern. Merkel bekommt freundlichen Applaus. Jetzt will man erst mal Taten sehen. Drängender sind die letzten politischen Großprojekte vor der Sommerpause. Der Kohleausstieg zum Beispiel, den der Bundestag am Freitag verabschieden will. Warum hat man sich nicht mehr an die Empfehlungen der vorgeschalteten Kommission gehalten, will der Grüne Oliver Krischer wissen.
Dass wir die 1:1 umsetzen, das haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, wir folgen dem Duktus, dass es da vielleicht auch Enttäuschungen bei den Mitgliedern gibt, dass sie sich noch mehr erwartet hätten, das glaube ich. Ich finde, insgesamt ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir jetzt gehen.
Oder die Kosten für die höhere Arbeitslosigkeit. Dass der Steuerzahler ran muss, kritisieren die Linken. Merkel stutzt und pariert.
Also ich muss mal ehrlich sagen, ich erwarte ja selten Unterstützung aus Ihrer Richtung. Aber dass wir hier nicht die höhere Arbeitslosigkeit damit abbilden, dass alle mehr Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen, sondern dass wir die Deckeln und Steuerzuschüsse geben, das ist genau die richtige Antwort für diejenigen Menschen, die wenig verdienen. Und dass Sie das kritisieren, finde ich irgendwie komisch.
Die Kanzlerin wirkt aufgeräumt und zugleich erschöpft. Merkel hat viel telefoniert mit den EU-Partnern vor Beginn ihrer Ratspräsidentschaft. Den Franzosen Macron sogar noch selbst getroffen, auf Schloss Meseberg im Brandenburgischen. Für Merkel ist der EU-Vorsitz ihr letzter großer Aufschlag. Denn dass sie noch länger Kanzlerin bleiben wolle, aber nein, das schließt sie erneut aus im Bundestag.
Ich kenne meine Grenzen der Amtszeit. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die habe ich öffentlich verkündet. Weiß schon.
Aber bis dahin hat Merkel noch jede Menge zu tun. Eine Frauenquote in Vorständen durchsetzen, genauso wie ein Digitalgesetz hinbiegen. Und nicht zuletzt Europa zusammenhalten. Von einer Sommerpause ist die Kanzlerin weit entfernt.
Angela Ulrich aus Berlin. 62 Kilogramm Sprengstoff, 48.000 Schuss Munition. Einfach verschwunden. Und das ausgerechnet beim Kommando Spezialkräfte, der Bundeswehr-Eliteeinheit, die offensichtlich ein großes Problem mit rechtsextremen Strukturen hat. Äußerst beunruhigend, wenn man sich die Frage stellt, wer jetzt wohl im Besitz dieser todbringenden Ware ist. Daraus machten auch die Verteidigungsministerin und ihr Generalinspekteur heute keinen Hehl, als sie ihre Pläne für tiefgreifende Reformen beim KSK vorstellten. Weitere Einzelheiten von Markus Pindur.
Das Kommando Spezialkräfte hat seit seiner Gründung 1996 ein vom Rest der Bundeswehr abgeschottetes Eigenleben geführt. Und deshalb habe sich in Teilen der Eliteeinheit eine toxische Führungskultur etabliert. Diese wiederum habe es ermöglicht, dass rechtsextreme Tendenzen sich insbesondere in einer der vier Kompanien hätten festsetzen können, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Das KSK müsse sich von innen heraus reformieren.
Und wir wollen unseren Blick dabei gerade auf diejenigen im KSK richten, die gerade jetzt dazu beitragen und beigetragen haben und auch weiter beitragen, dass die Mauer des Schweigens durchbrochen wird. Wenn Sie so wollen, wir wollen die Mutigen ermutigen.
Der Maßnahmenkatalog des Verteidigungsministeriums sieht die Auflösung einer von vier Kompanien des KSK vor. Die zweite Kompanie war besonders mit rechtsradikalen Vorfällen aufgefallen. Dem KSK soll außerdem die Oberhoheit über die Ausbildung genommen werden. Offiziere sollen vermehrt aus anderen Teilen der Bundeswehr rekrutiert werden und auch vor der Verwendung in Führungspositionen im KSK bei anderen Bundeswehreinheiten dienen. Ein abgeschottetes Eigenleben soll der Vergangenheit angehören. Zwei Maßstäbe hätten den vorgeschlagenen Reformen zugrunde gelegen, so Annegret Kramp-Karrenbauer.
Zum einen geht es darum zu beurteilen, ob die Maßnahmen dazu dienen und wie gut sie dazu dienen, Rechtsextremisten und rechtsextremistischem Gedankengut schnell und mit aller Konsequenz aus der Truppe zu entfernen. Und auf der anderen Seite ist es vollkommen klar, dass die Fähigkeiten der Bundeswehr zur Durchführung von Spezialoperationen und die Einsatzbereitschaft weiter sichergestellt bleiben müssen.
Die Vermutung, dass in einigen Fällen Rechtsextremisten innerhalb wie außerhalb der Bundeswehr vernetzt gewesen seien, liege auf der Hand, sei aber noch nicht endgültig ausermittelt, so Kramp-Karrenbauer. Damit in Zukunft Rechtsextremisten schneller aus der Truppe entfernt werden können, wird es einen neuen Tatbestand in der Personalführung geben, erläuterte der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn.
Wir wollen einen eigenen Versetzungstatbestand etablieren, das können wir selber aus dem BMVG heraus. Warum dieses? Wir brauchen viel zu lange, um festgestellte Rechtsextremisten aus dem KSK herausversetzen zu können. Hier geht es zunächst mal darum, einen Tatbestand zu etablieren, der uns in die Lage versetzt, dies schneller zu tun.
Die Wehrbeauftragte des Bundestages Högel begrüßte die Reformen. Dass im KSK nicht früher auf Hinweise reagiert worden sei, bezeichnet Högel als Führungsversagen. Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann verwies im ZDF darauf, dass das Problem schon seit einigen Jahren bekannt sei.
Frau Kramp-Karrenbauer hat ein Problem geerbt, was schon bei Frau von der Leyen aufploppte und eigentlich auch schon bei den anderen CDU-Verteidigungsministern, aber offensichtlich wollte man das nicht wahrhaben, weil es unangenehm war. Man glaubt, es sind Einzelfälle. Aber aus diesen Einzelfällen wird jetzt ein großes Ganzes. Und es ist gut, dass die Verteidigungsministerin jetzt handelt.
Das Kommando Spezialkräfte hat eine Bewährungsfrist bekommen. Noch vor kurzem hatte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer davon gesprochen, mit eisernem Besen Rechtsextremisten in der Bundeswehr zu Leibe zu rücken. Personelle Konsequenzen, etwa bei der Führung des KSK, sind derzeit nicht geplant. Aber sollte sich nichts ändern in der Eliteeinheit, so die Ministerin, dann hätte das Konsequenzen. Eine komplette Auflösung des KSK ist also nicht vom Tisch.
Letzte Chance für die Elitetruppe, die Reformpläne für das KSK, der Bericht von Markus Pindur. Lüchte, Bergisch Gladbach, Münster, drei Tatkomplexe, die das verstörende Ausmaß von sexueller Gewalt an Kindern offengelegt haben. Nun will die Bundesregierung die Strafen bei sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige deutlich verschärfen. Das entsprechende Gesetzespaket hat Justizministerin Christine Lambrecht heute vorgestellt. Gudula Geuter.
Die Strafen für sexualisierte Gewalt an Kindern sollen teilweise deutlich steigen. Am Vormittag stellte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht Details ihres Vorschlags vor. Der Grundtatbestand des Kindesmissbrauchs soll mit Freiheitsstrafe von 1 bis zu 15 Jahren bedroht sein, statt bisher von 6 Monaten bis 10 Jahre. Der Begriff des Missbrauchs soll dabei durch den der sexualisierten Gewalt ersetzt werden.
Kinder sind keine Sache, sie können nicht missbraucht werden und es ist auch kein Gebrauch, sondern es ist Gewalt, die ausgeübt wird und das wird sich auch im Gesetzestext ausdrücken.
Ein minderschwerer Fall ist nicht vorgesehen, allerdings soll der Richter von Strafe absehen können, wenn annähernd Gleichaltrige einvernehmlich sexuelle Handlungen vornehmen. Den Fall eines Zungenkusses zwischen einem Jugendlichen und einem Kind hatte Lambrecht selbst zu Beginn der Debatte als ein Beispiel Beispiel genannt, warum sie damals nicht generell vom Verbrechenstatbestand ausgehen wollte. Auch bei Taten ohne Körperkontakt soll die Strafe steigen auf mindestens 6 Monate Freiheitsstrafe. Gemeint sind zum Beispiel sexuelle Handlungen, bei denen sich jemand von einem Kind zusehen lässt. Der vom Gesetz sogenannte schwere Fall des Kindesmissbrauchs ist schon jetzt Verbrechen. In Zukunft soll es hier keine Möglichkeit mehr für den Richter geben, die Strafe zu mildern. Das bedeutet unter anderem, dass ein verurteilter Wiederholungstäter in jedem Fall eine Gefängnisstrafe droht, auch etwa für den Griff an den Po eines Kindes.
Wir müssen ein klares Signal an diese Täter senden. Ihr dürft euch, ihr könnt euch nicht sicher sein, sondern da, wo wir können, nehmen wir die Herausforderung an, den Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu gewinnen.
So begründete Lambrecht das Reformpaket. Neben verschiedenen weiteren Verschärfungen ist darin auch vorgesehen, dass der Besitz und das Verbreiten von Kinderpornografie zum Verbrechen hochgestuft wird.
Denn hinter jeder Kinderpornografie, hinter den meisten Fällen, steckt auch ein Missbrauch. Und das muss deutlich werden. Das sind keine fiktiven Bilder, das sind keine Schauspieler unterwegs, sondern hier werden Kinder missbraucht. Und hier wird Kindern unglaubliches Leid zugefügt.
Untersuchungshaft soll auch möglich sein, wenn keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr besteht. Folge der Hochstufung zum Verbrechen ist auch, dass weniger leicht Bewährungsstrafen verhängt oder Verfahren eingestellt werden können. Sie sei zuversichtlich, betonte Lambrecht, dass die Länder nun auch mit mehr Richterstellen reagierten.
Aber dann muss eben auch bei dem jeweiligen Gericht die personelle Ausstattung so sein, dass die Verfahren zügig durchgeführt werden.
Fachleute hatten kritisiert, dass höhere Strafen im Bereich der sexualisierten Gewalt an Kindern wenig ausrichten und sich andere Maßnahmen gewünscht. Manche davon finden sich nun auch in dem Paket. Lambrecht wünscht sich in jedem Bundesland einen unabhängigen Beauftragten als Ansprechpartner, wie es ihn im Bund bereits gibt. Außerdem sollen Richter auf die Problematik besser vorbereitet werden.
Es ist wichtig, dass diejenigen, die in solchen schwierigen Verfahren, wo sie weitreichende Entscheidungen treffen, auch entsprechend ausgebildet sind. Und das ist in der Juristenausbildung momentan nicht der Fall, weil die psychologische Ausbildung, den Blick darauf zu haben, was dieses Kind auch erklärt und wie es erklärt, nicht vorgesehen ist. Und das will ich ändern.
Geht es nach der Justizministerin, könnte das Paket noch in diesem Jahr gesetzt werden.
Der Beitrag von Gudula Geuter. Es passt mal wieder ins Bild, das die Welt von Donald Trump und seiner America First Doktrin hat. Das Mittel Remdesivir oder englisch ausgesprochen Remdesivir ist eines der wenigen, die sich bisher, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen, als hilfreich erwiesen haben im Kampf gegen Covid-19. Jetzt hat die Zeitung The Guardian herausgefunden, dass die Trump-Regierung die gesamte Produktion des Medikaments bis einschließlich September aufgekauft hat. Aus Washington berichtet Jan Bösche.
Für US-Gesundheitsminister Alex Azar ist die Priorität klar. Es gehe darum, dass jeder amerikanische Patient, der Remdesivir brauche, es auch bekommen könne. Präsident Trump habe einen erstaunlichen Deal gemacht, um sicherzustellen, dass die Amerikaner Zugriff haben. Mit dem Deal hat sich die US-Regierung 500.000 Remdesivir-Behandlungen gesichert. Das bedeutet, dass die komplette Juli-Produktion und 90% der Produktion in August und September für die USA gesichert werden. Der Hersteller Gilead teilte mit, die Vereinbarung mit den USA sehe vor, dass ungenutzte Vorräte auch an andere Länder abgegeben werden können. Man arbeite daran, so schnell wie möglich einen weltweiten Zugang zu dem Medikament zu ermöglichen. Gilead verwies darauf, dass die Corona-Fälle in den USA erheblich anstiegen, während in der EU und anderen Industriestaaten die Fallzahlen gesunken seien. Das Unternehmen hatte Remdesivir bislang vielen Ländern für Tests zur Verfügung gestellt. Jetzt legte es die Verkaufspreise fest, die in den USA höher ausfallen als in anderen Ländern. Hier müssen Krankenhäuser für einen Patienten über $3.000 bezahlen. Kritiker bezeichneten den Preis als zu hoch und verwiesen darauf, dass die Entwicklung vom Staat bezuschusst worden war. Entwicklungs- und Schwellenländer dürfen eigene generische Versionen herstellen. Remdesivir ist bislang die einzige Corona-Medizin, die in den USA und der EU zugelassen wurde. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind begrenzt, sie lindert den Krankheitsverlauf bei schwer Erkrankten und kann nur in einem Krankenhaus angewendet werden.
Aus Washington der Bericht von Jan Bösche und das Thema vertiefen wir jetzt. Am Telefon ist Professor Heiner Fangerau, Medizinethiker vom Uniklinikum Düsseldorf. Guten Abend, Herr Fangerau.
Ja, schönen guten Abend.
Ordnen wir zunächst mal ganz kurz das Objekt der Begierde ein. Ist Remdesivir das Wundermittel im Kampf gegen Covid-19?
Es wird gelegentlich so präsentiert, aber das Wundermittel scheint es nun wirklich nicht zu sein. Es ist ja eigentlich entwickelt worden für eine ganz andere Erkrankung, Ebola. Die Studienlage ist noch sehr unübersichtlich. Im Moment scheint es so, als ob es die Behandlungsdauer etwas verringert. Aber dass das nun das Mittel ist, das alle Leute gesund werden lässt, die an Covid-19 erkrankt sind, das kann man nicht sagen.
Aber immerhin, wenn es sich bestätigt, die Verringerung der Behandlungsdauer. Wir wissen, wir haben eine große Ausbruchslage gerade in den USA. Der oberste Seuchenbekämpfer in den USA, Dr. Anthony Fauci, der spricht davon, dass wir möglicherweise bald 100.000 tägliche Neuinfektionen in den USA haben könnten. Da wäre das ja natürlich schon relativ hilfreich, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also wenn das stimmt, dass sich im Schnitt die Behandlungsdauer verkürzen lässt um ungefähr 4 Tage, dann nimmt das natürlich ungeheuren Druck von Einrichtungen wie Intensivstationen, die Patientinnen und Patienten behandeln. Man muss, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, bis das ganz sicher ist. Und man darf dabei auch nicht vergessen, dass Remdesivir heftige Nebenwirkungen haben kann. Aber gleichwohl, 4 Tage kann sehr sinnvoll sein.
So, ist ein US-Medikament, wird von einer US-Firma hergestellt. Ist es da verwerflich, dass sich die USA dann den Erstzugriff sichern? Hat Deutschland mit seinen Masken ja auch gemacht, als sie knapp wurden.
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, gerade bei Arzneimitteln, weil es sich bei Arzneimitteln ja nicht um Güter handelt, wie auf die man verzichten kann, wenn man sie denn dringend braucht. Mhm. Und es ist in gewisser Weise etwas unfair, hier einen Erstzugriff zu machen, obwohl es verständlich ist, dass man das macht. Es ist deshalb unfair, weil es die Möglichkeit anderen nimmt und vor allem, weil es die Möglichkeit anderen nimmt, dieses Medikament zu nutzen, die vielleicht bei der Entwicklung, dadurch, dass sie Patientinnen und Patienten in Forschungsstudien mit eingeschleust haben oder auch durch Zulassungserleichterung dazu beigetragen haben, dass das Medikament überhaupt auf den Markt kommen kann, also nicht Zulassung, sondern Forschungserleichterung, dass all diese dann hinten rüberfallen. Also es ist überhaupt mit Arzneimitteln immer schwierig, weil in gewisser Weise Grundgüter anderen Gruppen vorenthalten werden. Aber gleichzeitig ist es verständlich.
Ja, unfair, ja, und verständlich, sagen Sie. Und vor allen Dingen in der Krise scheint es ja gang und gäbe zu sein. Siehe das Maskenbeispiel in Deutschland. Auch die Bundesregierung ließ ja auch sofort verlauten, man habe sich genug Remdesivir gesichert. Also es zeigt ja auch, dass die Bevölkerung das erwartet.
Ja, genau. Und das ist allerdings in der Arzneimittelforschung und Arzneimittelverbreitung, dem Verkauf, ein ganz altes Thema, dass natürlich die Arzneimittelhersteller, die Investitionskosten hatten, Herstellungskosten, jetzt diese Kosten wieder reinholen möchten, auch die Forschungskosten, deshalb die Medikamente vielleicht teurer verkaufen, als sie sein müssten. Dass gleichzeitig aber gerade vulnerable Gruppen, damit meine ich Leute, die arm sind, jetzt auf die Welt bezogen, Länder, die sich überhaupt keine Mittel leisten können, dass die am Ende ohne Medikamente dastehen. Und das ist eine riesige Spannung zwischen freiem Wirtschaften einerseits und ja, einer Frage nach sozialer Gerechtigkeit auf der anderen Seite.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Remdesivir ist noch nicht das Wundermittel, kann möglicherweise die Behandlung und den Druck in den Kliniken ein bisschen erleichtern. Aber es wird jetzt den Lauf der Dinge, der Pandemie nicht unbedingt verändern. Ist das, was wir hier erleben, möglicherweise nur das Vorgeplänkel des Verteilungskampfes, den wir dann erleben werden, wenn der erste Impfstoff auf den Markt kommt?
Das glaube ich ganz sicher. Also Remdesivir, das kann am Ende des Tages so enden wie die ganzen Chloroquin-Bestände, die sich die auch einige Staaten gesichert haben. Aber man sieht hier schon, was auf uns zukommt, wenn es eine Impfung gibt. Und da muss man gar nicht in die Zukunft gucken. In der Vergangenheit war das bei Medikamenten, die man genutzt hat oder versucht hat, damit HIV-Infektionen zu bekämpfen, AIDS zu behandeln, da war das genauso. Also die waren zu teuer, als dass sie sich alle leisten könnten. Und es hat einige Anläufe gebraucht, günstigere Varianten dann auf der Welt zu verteilen.
Sie haben schon den Hinweis gegeben, Sie sind nicht nur Medizinethiker, Sie sind auch Medizinhistoriker. Schauen wir in die Vergangenheit. Sie haben gerade AIDS angesprochen. Warum lernt man nicht aus der Vergangenheit?
Ja, weil hier eben genau die Spannung zwischen freiem Wirtschaften, Interessenlagen, den nationalen Interessenlagen und einer globalen Solidarität zu stellen sind. Also genau diese Fragen sind im Raum. Und die internationale Solidarität, das ist bei all den Debatten um Verteilung von knappen Ressourcen immer die letzte Wiese. Das sieht man allein schon bei der Debatte um Covid-19, die wir führen. Das ist ein weltbewegendes Thema, das betrifft uns alle. Aber die ärmeren Länder der Welt haben einfach bei uns weniger Beachtung. Und dass es dort auch andere Erkrankungen gibt, wie beispielsweise Malaria oder Tuberkulose, die viele Menschen töten, das ist komplett aus der Erinnerung, aus dem Kopf gefallen. Und mit den Medikamentenentwicklungen haben wir dann immer das fast zynische Phänomen, dass viele Medikamente in Regionen der Welt, wo arme Leute leben, getestet werden, sie dann aber verkauft werden in den Regionen, in denen reiche Leute leben. Und ja, man weiß das, aber die Menschheit lernt da überhaupt nichts draus, dass sie es weiß.
Wer sollte denn die Verteilung organisieren weltweit, beziehungsweise wer könnte sie denn realistischerweise organisieren? Bräuchte es da eine Anstrengung von den Vereinten Nationen?
Ich glaube ja. Und die Institution, die das machen könnte, wäre auch schon da.
Die Weltgesundheitsorganisation.
Ja, die Weltgesundheitsorganisation, genau. Die könnte zum Beispiel nicht gießkannenartig auf jedes Land bestimmte Dosen verteilen, sondern vielleicht eine Verteilung, ein Verteilungsschlüssel ja auch nach Bedarf entwickeln. Und nach Bedarf hieße zum Beispiel, dass Länder, die beispielsweise auf so eine Verkürzung der Behandlungsdauer nicht unbedingt angewiesen sind, weil sie eine gute Infrastruktur haben, vielleicht am Ende sogar weniger Medikamente bekommen als die, die überhaupt nichts haben. Das wiederum, auch das muss ich sagen, ist natürlich zynisch, wenn ich vom einzelnen Patienten ausgehe oder der einzelnen Patientin. Die will ja der oder der, dass sofort geholfen wird und ihnen geholfen wird und nicht irgendwie einer großen Gruppe. Aber auf die gesamte Welt bezogen müsste man solche Überlegungen eben mit einbeziehen.
Heiner Fangerau, Medizinethiker vom Uniklinikum Düsseldorf war das. Herr Fangerau, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend Ihnen noch.
Ich danke Ihnen und schönen Abend oder gute Nacht.
Ebenso. Tschüss. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben in den USA, wir bleiben bei Donald Trump, der innenpolitisch derzeit ganz andere Probleme hat. Beinahe täglich kommen neue Probleme für ihn dazu. Nun sorgen Geheimdienstberichte für Ärger, wonach Russland den Taliban offenbar Kopfgeld gezahlt haben soll für getötete amerikanische Soldaten in Afghanistan. Laut Medienberichten war das schon vor Monaten Teil der Briefings im Weißen Haus. Doch eine Reaktion des Präsidenten gegenüber Russland hat es bis heute nicht gegeben. Jetzt kocht der Ärger hoch, selbst bei einigen von Trumps Parteifreunden. Claudia Sarre berichtet.
Hat Präsident Trump von den angeblichen Zahlungen der Russen an die Taliban für Angriffe auf US-Soldaten gewusst oder nicht? Falls der Präsident davon gewusst hat, warum hat er dann nicht reagiert? Seit Tagen wird im politischen Washington über das mutmaßliche Kopfgeld der Russen auf amerikanische Soldaten diskutiert. Heute meldete sich der Präsident erstmals selbst per Twitter zu Wort.
Die Geschichte von Russlands Kopfgeld ist nur eine weitere von Fake News erfundene Geschichte, die nur erzählt wird, um mir und der Republikanischen Partei Schaden zuzufügen.
Die New York Times hatte zuerst berichtet, dass russische Agenten, militanten Islamisten der Taliban in Afghanistan, Kopfgeld angeboten hatten für Angriffe auf US-Soldaten. Die Zeitung berief sich auf Geheimdienstinformationen. Andere Medien zogen nach und berichteten, dass Trump diese Informationen bereits Anfang des Jahres erhalten habe, sogar schriftlich. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kelly McEnany, wies dies vehement zurück.
The president was never briefed on this. This intelligence still has not been verified, and there is no consensus among the intelligence community.
Der Präsident sei nie darüber unterrichtet worden. Außerdem seien die Berichte nicht bestätigt. Es gäbe keine übereinstimmenden Informationen bei den Geheimdiensten. Indirekt bestätigte McEnany damit, dass die Geheimdienste tatsächlich über das Kopfgeld berichtet hatten. Auf die Frage, was Präsident Trump denn getan hätte, wenn er davon gewusst hätte, antwortete die Regierungssprecherin ausweichend.
Make no mistake, this president is prepared to act and will always act in protecting our American troops.
Seien Sie ohne Zweifel, dieser Präsident würde immer alles dafür tun, um die amerikanischen Truppen zu beschützen. Trumps Rivale, der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden, nahm die Kopfgeldaffäre zum Anlass, ordentlich gegen den Präsidenten auszuteilen.
Er nimmt offensichtlich nicht wahr, was so passiert. Entweder er wird über wichtige Dinge unterrichtet und dann vergisst er es wieder, oder er denkt, dass es nicht nötig ist, dass er es weiß.
Selbst wenn Trump Zweifel an der Richtigkeit der Geheimdienstinformationen hatte, hätte er unbedingt das Gespräch mit Russlands Präsident Putin suchen müssen, so Biden nachdrücklich.
Er hätte wenigstens zum Telefonhörer greifen und sagen können, Wladimir, mein alter Freund, wenn nur irgendetwas davon stimmt, hast du ein Riesenproblem.
Trumps gespaltenes Verhältnis zu Russland sorgt in Washington seit längerem für Irritationen. Einerseits hat die US-Regierung Sanktionen gegen Moskau verhängt, andererseits fährt Trump gegenüber Russland einen freundlichen, fast entgegenkommenden Kurs. So hatte er zum Beispiel vorgeschlagen, Russland zum G7-Gipfel einzuladen. Auch der von Trump angeordnete Truppenabzug aus Deutschland ist, wie der Trump-kritische Senator Mitt Romney es ausdrückte, in allererster Linie ein Geschenk an Russland.
Claudia Sarre aus Washington. 23.35 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk. Wir kommen zu unseren Kurzberichten und starten mit dem gerade schon erwähnten US-Truppenabzug aus Deutschland. Den hat Donald Trump jetzt nämlich offiziell angeordnet. Katrin Brandt.
Das steht nun fest, nachdem Präsident Trump offiziell zugestimmt hat, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Als nächstes sollen der US-Kongress und die NATO-Partner informiert werden. Einen Zeitplan gibt es laut Pentagon allerdings noch nicht. Im Moment sind rund 34.500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Präsident Trump begründet den Teilabzug unter anderem damit, dass Deutschland nicht genug Geld für Verteidigung ausgebe. Beim Besuch des polnischen Präsidenten Duda vorige Woche deutete er an, stattdessen könnten Soldaten nach Polen verlegt werden. Im Senat und Abgeordnetenhaus versuchen allerdings Politiker beider Parteien, den Abzug zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Ihrer Auffassung nach wäre es ein Geschenk an Russland, wenn die USA ihre Truppen in Deutschland verkleinern würden. Außerdem, so ihre Auffassung, würde die NATO geschwächt.
Es ist ein erster kleiner diplomatischer Erfolg für Deutschland, das heute ja den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen hat. Nach monatelangem Streit konnte sich der Sicherheitsrat auf eine gemeinsame Corona-Resolution einigen. Aus New York, Peter Mücke.
Offiziell angenommen wird die Resolution im Laufe des Tages, doch bereits jetzt haben alle 15 Mitglieder des Sicherheitsrats dem Text zugestimmt, heißt es aus Diplomatenkreisen. Darin wird die Forderung von UN-Generalsekretär Guterres nach einem weltweiten Waffenstillstand während der Corona-Pandemie unterstützt. Bereits gestern hatte der deutsche UN-Botschafter Heusken im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio New York den Durchbruch bei den Verhandlungen verkündet. Monatelang hatten sich vor allem die USA und China über den Resolutionstext gestritten. Dabei ging es um die Nennung der Weltgesundheitsorganisation WHO. US-Präsident Trump wirft der Organisation vor, im Sinne Chinas zu handeln und wollte sie nicht in dem Text erwähnt sehen. Peking dagegen bestand bis zuletzt darauf. Im neuen Entwurf wird die WHO zwar jetzt nicht direkt genannt, aber auf eine Resolution der UN-Vollversammlung verwiesen, die die Weltgesundheitsorganisation erwähnt. Die Zerstrittenheit des mächtigsten UN-Gremiums angesichts der größten Gesundheitsbedrohung der Gegenwart war in den vergangenen Wochen von Ratsmitgliedern bereits als Schande, die Diskussion über die Nennung der WHO als verrückt bezeichnet worden.
Der Bruder des emeritierten Papst Benedikt, Georg Ratzinger, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Simon Berninger.
Der eine der Denker, der andere der Musiker. Bei den Priesterbrüdern Ratzinger aus dem oberbayerischen Landkreis Altötting waren die Rollen immer klar verteilt. Während der 3 Jahre jüngere Josef erst als Theologe, dann als Präfekt der Glaubenskongregation und schließlich als Papst Benedikt XVI. Die Geschicke der Kirche bestimmte, hat sich der heute 96-jährige Georg der Kirchenmusik gewidmet. Schon als 11-Jähriger spielte er Orgel. Nach seiner gemeinsamen Priesterweihe mit Bruder Josef studierte er während seiner ersten Jahre als Jungpriester Kirchenmusik an der Musikhochschule in München. 1957 schloss er die Meisterklasse ab. 1964 wurde Georg Domkapellmeister am Regensburger Dom und Chef der Regensburger Domspatzen. 30 Jahre lang leitete Georg Ratzinger den weltberühmten Chor. 2017 veröffentlichte die katholische Kirche ihren Bericht zu Missbrauchsfällen bei den Domspatzen. Dabei kam heraus, dass mindestens 500 Chorkinder seit 1945 körperliche Gewalt erfahren haben, 67 sexuelle Gewalt. 2010 räumte Georg Ratzinger ein, selbst gelegentlich Ohrfeigen verteilt zu haben. Von sexuellem Missbrauch habe er jedoch nie etwas zu hören bekommen, so der Papstbruder. Zuletzt ist der emeritierte Papst überraschend nach Bayern gekommen, um seinem sterbenden Bruder Georg beizustehen.
Auch im vierten Monat seit Beginn der Corona-Krise sind die Arbeitslosenzahlen in Deutschland gestiegen, allerdings geringer als befürchtet. Wolfgang Welzer.
Nur um 40.000 nahm sie innerhalb des vergangenen Monats zu und liegt jetzt bei 2.853.000. Der Unterschied zum Vorjahr ist allerdings deutlich, 637.000 Arbeitslose mehr. Die Quote stieg im Jahresvergleich von 4,9 auf 6,2%. Eine Junizahl für die Kurzarbeit gibt es noch nicht. Nach einer vorläufigen Schätzung waren im Mai bundesweit 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Auffällig bei den Corona-Effekten am Arbeitsmarkt, Minijobber und Menschen mit ausländischem Pass sind besonders häufig betroffen. Im Jahresvergleich am stärksten angestiegen ist die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg und Bayern, die aber mit Quoten von 4,4 bzw. 3,9% im Vergleich der Bundesländer immer noch am besten dastehen. Die höchste Arbeitslosigkeit verzeichnen Bremen mit 11,6 und Berlin mit 10,5%.
Und Dorothee Holz blickt zurück auf einen schlechten Börsentag.
Kein guter Tag für die Börse. Zwei Razzien gegen DAX-Unternehmen und dazu noch am Vormittag eine dreistündige Handelsunterbrechung. Kurz nach Handelsbeginn hat eine technische Störung den Aktien- und Derivatehandel lahmgelegt. In Frankfurt, aber auch an der Leipziger Strombörse, der Wiener und anderen europäischen Börsen. Schon zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit eine zugekaufte, fehlerhafte Software sei an beiden Fällen schuld. Trotzdem eine Blamage für den Börsenbetreiber. Die Panne war aber nicht schuld an den Kursverlusten. Der DAX schloss knapp ein halbes Prozent tiefer bei 12.260 Punkten. Razzien gab es bei Wirecard und beim Autozulieferer Continental. Conti gerät in den Sog des VW-Dieselskandals. In ihren Ermittlungen gegen die Wolfsburger hat die Staatsanwaltschaft Geschäftsräume von Conti untersucht. Conti hat die Motorsteuerung für einen VW-Dieselmotor geliefert und wird jetzt der Beihilfe zum Betrug verdächtigt. Die Aktien waren zweitgrößter DAX-Verlierer mit einem Minus von über 3%. Eine Fortsetzung gab es auch im Wirecard-Skandal. Die Ermittlungen gegen den insolventen Online-Zahlungsdienstleister wurden ausgeweitet. Das hat für zweistellige Kursverluste gesorgt. Die Aktien sind aber inzwischen nur noch ein Spielball von Spekulanten. Hoffnung gibt es aber bei der Entwicklung für einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Der US-Konzern Pfizer berichtet über Fortschritte bei Studien, und zwar gemeinsam mit dem Mainzer Unternehmen BioNTech.
Fehlt noch der Dow Jones, der steht gerade bei 25.734 Punkten. So, 23.42 Uhr ist es. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag. 7 Tage lang hatten die Russen Zeit, ihre Stimme abzugeben für oder gegen die Verfassungsreform, die unter anderem Präsident Wladimir Putin weitere Amtszeiten bescheren soll. Seit 20 Uhr deutscher Zeit sind die letzten Wahllokale geschlossen und erste Ergebnisse gibt es auch schon. Es dürfte niemanden überraschen. Es gibt laut der staatlichen Wahlbehörde eine deutliche Mehrheit für die Änderung. 77% stimmten demnach dafür. Darüber können wir jetzt sprechen mit unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries in Moskau. Herr Gries, weit über 70% für die Verfassungsänderung, über 70% pro Putin also. Spiegelt das die wahre Stimmungslage im Land wider?
Na, vielleicht nicht auf die letzte Ziffer, ganz sicher nicht. Sie ist sicher differenzierter. Es gibt auch sehr viel Müdigkeit jetzt nach vielen Wochen Wahlpropaganda und jetzt einer einwöchiger Abstimmung. Aber klar ist, eine Mehrheit im Land hat für die Verfassungsänderungen gestimmt. Das war auch nicht zu bezweifeln. Die Mehrheit fällt in manchen Regionen etwas unterschiedlich aus, in manchen Städten auch. Aber es gibt eine breite Mehrheit.
Wir haben ja schon im Laufe der Woche von Unregelmäßigkeiten gehört. Wie sauber war die Wahl?
Sie war sicher nicht sauber, wenn man mit hineinnimmt, dass auch ein Wahlkampf bzw. hier eine Auseinandersetzung von Argumentationen auch hätte stattfinden müssen in der Öffentlichkeit. Diese Auseinandersetzung hat über weite Strecken überhaupt nicht stattgefunden. Diese Abstimmung, wie sie stattgefunden hat, durfte ja nicht Referendum heißen, weil das rechtliche Fundament ein ganz anderes ist. Es ist ein außerordentlich wackeliges Fundament. Und es gab Merkwürdigkeiten wie etwa die Mobilisierung von Arbeitnehmern, die man unter Druck setzen kann, oder die Wahlkommission, die heute Nachmittag, als die allermeisten Wahllokale noch geöffnet hatten, schon einmal erste Trends bekannt gab. Das kennt man auch sonst nicht von anderen Wahlen. Also das sind Dinge, die darauf hindeuten, dass der Staat sehr deutlich in eine Richtung auch gedrückt hat.
Was wird sich denn jetzt ändern in Russland?
Wladimir Putin hat sich bestätigen lassen, und zwar direkt vom Volk. Das ist eine direkte Zustimmung zu ihm, zu seiner Person. Das stärkt ihn. Gleichzeitig nehmen die ökonomischen Probleme im Land zu. Das Vertrauen in ihn oder seine politische Kunstfertigkeit sinkt eben auch. Eine Alternative ist aber auch nicht in Sicht. Und die nächsten Monate werden natürlich wegen der Corona-Krise schon nochmal interessant. Wohin steuert das Land? Wie macht sich die ökonomische Krise bemerkbar? Schwächt das am Ende doch das Ansehen dieses nun schon 20 Jahre regierenden Präsidenten?
20 Jahre ist er schon an den Schalthebeln der Macht, und jetzt macht er tatsächlich bis 2036 weiter. So lange könnte er?
Er könnte. Ob er es macht, das weiß er vielleicht nur allein, oder vielleicht weiß er es auch nicht. Aber so oder so muss er irgendwann den Machtübergang organisieren. Auch er kann nicht ewig regieren. Er muss sich Gedanken machen, was kommt nach ihm. Diese Frage hat er zunächst einmal heute vertagen lassen durch das Volk, aber sie ist nicht aufgehoben, nur aufgeschoben.
Live aus Moskau, Tilko Gries, vielen Dank. Weiter nach Hongkong. Ein Land, zwei Systeme. Seit heute gehört das nach Meinung vieler China-Kritiker der Vergangenheit an, denn die aus Peking diktierten Sicherheitsgesetze sind in der einstigen britischen Kolonie heute in Kraft. Mit weitreichenden Folgen für die Bevölkerung, berichtet Steffen Wurzel.
Der 1. Juli ist normalerweise der wichtigste Aktionstag des Jahres für die Hongkonger Demokratiebewegung. In den vergangenen Jahren gingen teils Hunderttausende auf die Straßen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und gegen den Einfluss der kommunistischen Führung in Peking. Auch heute gab es Proteste, sie fielen aber klein aus. Einige hundert Menschen zogen durchs Zentrum der autonom regierten Finanzmetropole, trotz eines ausdrücklichen Verbots der Behörden. Mit dabei auch der Aktivist und prodemokratische Politiker Avery Ung. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er: Gut möglich, dass wir es nie wieder erleben werden, dass 1 Million Menschen demonstrierend durch die Straßen von Hongkong ziehen. Das liegt nicht daran, dass wir plötzlich mit der Regierung zufrieden wären, sondern daran, dass wir nun in Angst leben. Ich habe trotzdem Hoffnung. Vor allem die jungen Menschen in Hongkong werden trotz polizeilicher Verbote und trotz des Sicherheitsgesetzes weiterkämpfen. Am späten Nachmittag Ortszeit bauten einige radikale Protestierer Straßensperren und zündeten Mülltonnen an. Die Hongkonger Polizei war und ist mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen, nach Angaben der Polizei mindestens 180, einige davon wegen Verstoßes gegen das neue sogenannte Sicherheitsgesetz. Es wurde gestern von Chinas Staats- und Parteiführung beschlossen und trat noch in der Nacht in Kraft. Tatsächlich wurde bereits um die Mittagszeit ein Mann festgenommen, weil er eine Flagge bei sich trug mit einem Aufdruck Unabhängigkeit für Hongkong. Bis gestern war so eine Aussage durch die im Grundgesetz der Stadt garantierte Meinungsfreiheit gedeckt. Doch das durch Chinas Zentralregierung eingesetzte Sicherheitsgesetz hebelt die Meinungsfreiheit nun teilweise aus. Der Mann muss mit einer Anklage und einer langen Gefängnisstrafe rechnen. Weil das widerspricht der Rechtsstaatlichkeit, die in Hongkong eigentlich gilt, sagte Eric Chung, Juraprofessor an der Hongkong University der Deutschen Welle. Die Art und Weise, wie das Sicherheitsgesetz beschlossen wurde, entspricht vollständig dem Rechtssystem Festlandchinas und nicht dem geltenden Hongkonger Rechtssystem. Deutlich wird heute auf jeden Fall, das sogenannte Sicherheitsgesetz wirkt bereits. Selbstzensur greift um sich in Hongkong. Aus Angst vor Strafverfolgung erwägen mehrere prodemokratische Gruppen, sich ganz aufzulösen, oder sie haben das bereits gemacht. Inhaber von Restaurants und Läden haben Plakate mit prodemokratischen Slogans abgehängt. Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten haben ihre Facebook- und Twitter-Konten gelöscht. Und viele Menschen in Hongkong räumen heute ihr Smartphone auf und löschen vermeintlich kritische Fotos, Videos und Texte. alles aus Angst vor Strafverfolgung.
This is the end of an age of Hong Kong's history.
Das ist eine Zäsur in der Geschichte Hongkongs, das Ende einer Ära, das Ende des Prinzips ein Land, zwei Systeme, sagte der Aktivist Eric Lai dem Schweizer Radio SRF. Für uns beginnt nun eine Eiszeit, was Freiheitsrechte und Zivilgesellschaft angeht. Ein Blick nach Festland China genügt. Ganz normale Bürger, Anwälte, Aktivisten, alle leben unter Überwachung und mit der ständigen Gefahr, bestraft zu werden.
You are all under the surveillance and the threat of the sentence.
Chinas Staats- und Parteiführung hat ihr Sicherheitsgesetz für Hongkong heute erneut verteidigt. Die autonom regierte Stadt sei ein Teil Chinas und somit sei auch jegliche Kritik aus dem Ausland unangebracht. Gleichzeitig feierte die Kommunistische Partei Chinas heute den 99. Jahrestag ihrer Gründung. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua schrieb dazu, Zitat, die Ideen und das Vorgehen der Kommunistischen Partei werden in den Augen der internationalen Gemeinschaft zunehmend relevanter und inspirierend. Zitat Ende.
Der Bericht von Steffen Wurzel. 598 Mitglieder soll der Bundestag haben. Tatsächlich sind es aber derzeit 709 und durch das zersplitterte Parteiensystem droht die Zahl der Abgeordneten weiter anzuwachsen. Die Bundesrepublik leistet sich damit eines der größten und teuersten Parlamente weltweit. Schwer vermittelbar wissen auch die Parteien und doch können sie sich seit Jahren nicht auf eine Wahlrechtsreform einigen. Doch jetzt haben sich immerhin CDU und CSU auf einen gemeinsamen Vorschlag verständigt. Doch ein Durchbruch ist damit noch längst nicht sicher und die Zeit bis zur nächsten Wahl läuft davon. Nadine Lindner.
Die dringend nötige Reform des Wahlrechts in Deutschland bleibt ein überaus zähes Geschäft. Innerhalb der Großen Koalition hat sich nun immerhin die Unionsfraktion zu einem Kompromissvorschlag durchgerungen. Über mehrere Stunden zog sich die Diskussion in der gestrigen Sitzung, 3 Stunden mit 50 Wortmeldungen. Unionsfraktionsvize Thorsten Frei erklärt das Ergebnis.
Dass man die Zahl der Wahlkreise in Deutschland von 299 auf 280 reduziert und zum anderen eine bestimmte Anzahl von Überhangmandaten nicht auszugleichen. Der Vorschlag geht von 7 ausgleichslosen Überhangmandaten aus.
Damit würden wohl 630 Abgeordnete im Bundestag sitzen, so Frei. Der mögliche Verzicht auf Direktmandate ist überraschend, denn die CSU hatte das immer abgelehnt. Es ist ein schmerzhafter Schritt, das macht Unionsfraktionsvize Frei im Gespräch mit dem Hauptstadtstudio noch einmal deutlich.
Ein Ausdruck von Bürgernähe, von Greifbarkeit von Abgeordneten für Bürgerinnen und Bürger. Ein hohes Gut, das natürlich mit der Reduktion der Wahlkreise vermindert wird.
Erschwert wird die Reform der Wahlkreise durch den Umstand, dass die Direktkandidaten in den Wahlkreisen für die Bundestagswahl 2021 schon seit dem 25. Juni aufgestellt werden können. Wenn sich der Zuschnitt der Wahlkreise ändert, müssten die Kandidaten neu gewählt werden. Hintergrund der Reformbemühungen beim Wahlrecht ist der Umstand, dass der Bundestag aktuell 709 Mitglieder hat, die Regelgröße aber bei lediglich 598 liegt. Grund sind die vielen Überhang- und Ausgleichsmandate, die den Bundestag nach der nächsten Wahl sogar auf über 800 Abgeordnete aufblähen könnten. Das ist nicht nur teuer, sondern geht auch zulasten der Arbeitsfähigkeit. Nach der eigenen Einigung soll es nun nach dem Willen der Union auf einmal ganz schnell gehen. Wenn man sich in dieser Woche noch mit dem Koalitionspartner SPD einig würde, könnte man schon im September das parlamentarische Verfahren anstoßen. Der Ball liegt damit im Feld des Koalitionspartners SPD, die eigentlich eine Obergrenze von 680 Abgeordneten will. Aber die Sozialdemokraten wollen sich auf der anderen Seite auch nicht drängen lassen. In dieser Woche sei ein Ergebnis ausgeschlossen, so sagte es der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider. Während die Große Koalition also mit sich ringt, wird die Opposition hingehalten. Wohl auch deshalb wurde heute wieder einmal im Innenausschuss nicht über den gemeinsamen Gesetzesentwurf von FDP, Linken und Grünen gesprochen. Damit kann darüber am Freitag im Bundestag nicht abgestimmt werden. Dieser Entwurf sieht 250 statt 299 Wahlkreise vor. Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle ist im Auto auf dem Weg nach Niedersachsen. Seine Enttäuschung über die Verschiebung ist ihm trotzdem deutlich anzuhören.
Das Verhalten der Großen Koalition ist eine Farce. Der gemeinsame Gesetzesentwurf von Grünen, Linken und FDP liegt seit über einem Jahr vor.
Zum Unionskompromiss sagt FDP-Mann Kuhle, dass der viel zu unkonkret sei. Die Grünen sind aufgebracht und bewerten die Einigungschancen für eine baldige Wahlrechtsreform skeptisch. Es wird deutlich, dass die Koalition blank und handlungsunfähig ist, erklärte die Grünen parlamentarische Geschäftsführerin Britta Hasselmann. Die AfD sieht die Ambitionen der Union skeptisch. Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer, sagte heute Morgen:
Ist ja überhaupt nicht realisierbar. Das ist ja sozusagen reine Schaufenstergeschichte.
Noch nicht einmal mehr 500 Tage sind es bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021. Ob dann nach dem neuen oder nach dem alten Wahlrecht abgestimmt wird, das weiß derzeit niemand. Wie gesagt, es bleibt ein zähes Geschäft.
Nadine Lindner aus Berlin und jetzt ist Thomas Grimmer aus der Nachrichtenredaktion bei mir im Studio mit der ersten Presseschau aus den Zeitungen von morgen.
Ja, einige Zeitungen haben den Ausgang des Verfassungsreferendums in Russland vorausgeahnt und sogar schon vor dem Bekanntwerden erster Zahlen am Abend ihre Kommentare veröffentlicht. Ihnen war wohl klar, die geplante Verfassungsreform von Präsident Putin wird mit deutlicher Mehrheit angenommen, aber bei der Abstimmung wurde massiv manipuliert. Die Süddeutsche Zeitung überschreibt ihren Kommentar deshalb auch die Wahl, die keine ist, und führt weiter aus: Die Abstimmung hat kosmetische und machtpolitische Gründe. Was die Mehrheit der Menschen in Russland möchte, spielt dabei keine Rolle. Die Frankfurter Rundschau formuliert es so: Das Fälschen geschieht systematisch in einem System, in dem seit 30 Jahren das stabilste Element die Manipulation selbst ist. Bei der Abstimmung ging es formal zwar nicht um den Präsidenten, faktisch aber sehr wohl. Für denjenigen, der 2024 gewählt wird, beginnt dann eine neue Zählung der Amtszeiten von je 6 Jahren. In der Konsequenz könnte Wladimir Putin bis 2036 regieren. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ergänzt: Wladimir Putins neue Verfassung ist auch voller ideologischer Postulate, die Russland noch stärker auf Kollisionskurs mit der Europäischen Union und auch Deutschland bringen. Da ist rechtsnational die Rede von Erziehung zum Patriotismus, die Ehe sei allein der Bund von Mann und Frau und die Russen werden als staatstragendes Volk gegenüber den zahlreichen ethnischen Minderheiten hervorgehoben. Ein weiteres Thema ist nochmal die von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer angestoßene Reform der Elitetruppe KSK. Hintergrund sind rechtsextremistische Vorfälle und das Verschwinden von Munition und Sprengstoff. Der Reutlinger Generalanzeiger bezweifelt, dass Veränderungen so leicht möglich sind, denn das KSK hat sich teilweise verselbstständigt, sagt die Ministerin. Es habe eine toxische Führungskultur Einzelner gegeben. Da stellt sich die Frage, ob das KSK noch zur Selbstreinigung fähig ist. Für die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg ist klar, dass man mit Veränderung in den Strukturen noch keine Veränderung im Gedankengut erreicht. Dazu braucht es nachhaltige Kontrolle und konsequente Sicherheitsüberprüfungen. Der eiserne Besen darf nach einem schnellen Fegen nicht wieder in der Kammer verschwinden. Er muss griffbereit bleiben. Dann noch ein letztes Thema. Bundesjustizministerin Lambrecht will sexualisierte Gewalt gegen Kinder und den Besitz von Kinderpornografie künftig härter bestrafen. Die Badische Zeitung aus Freiburg meint dazu: Gesetze allein werden Kinder vor Übergriffen nicht schützen, denn viele dieser Taten nehmen ihren Anfang dort, wo Ermittlungen besonders schwierig sind, im familiären Umfeld und im Bekanntenkreis. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht Defizite beim Datenschutz. Die Täter fühlen sich nicht nur sicher, sie sind es auch, denn die Ermittler kommen nicht an ihre Daten. Hier muss man sich in der Tat entscheiden, überragt der Kampf gegen Gewalt an Kindern den Datenschutz oder nicht.
Vielen Dank, Thomas Grimmer, für diese Presseschau. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Philipp May. Eine gute Nacht Ihnen und bis bald.